HR Info Kulturlust. Die Sendung für die Sinne.
Hessen hat neuerdings eine Schule für Clowns. Der Standort ist in Hofheim-Lorsbach. Dort gibt es allerlei Workshops für Menschen aus sozialen Berufen oder Menschen mit Führungsverantwortung. Die Schule bietet auch eine Profi-Ausbildung an. Gleich hier ein Gespräch mit Michael Stuhlmilder, dem Chef der Schule für Clowns. Außerdem in Kulturen Büchercheck, die Liebe in groben Zügen, das neue Buch von Bodo Kirchhoff. Und Soundcheck, Turning Point, das neue Album von Caro José. Herzlich willkommen zu Kulturlust. Ich heiße Karin Röder. The Refusal of Time heißt ein Videoprojekt von William Kentridge auf der Documenta 13. Damit stellt er seine Ideen zur Zeit dar. Es ist ein bescheidenes Arrangement. Ein Raum, 5 Leinwände, Computer und Lautsprecher. Sie suchen nach Antworten auf die Frage, wie kann man Zeit und Schicksal entgehen? Tanja Küchler hat sich das Projekt angeschaut.
Die Zeit tickt an der Wand, auf dem Nachttisch, an meinem Handgelenk. Tick, tack, tick, tack. Unaufhörlich, ohne Pause. Wie gerne wollte ich das schon immer mal machen. Die Zeit einfach ablehnen. Wenigstens für 3 Minuten und 45 Sekunden. Der ideale Ort für die Ablehnung der Zeit liegt im Nordflügel des Kasseler Kulturbahnhofs. William Kentridges Installation The Refusal of Time. Videoprojektionen flimmern auf den Wänden des Raumes. Da bringen Forscher mächtige Teleskope in Stellung. Zeiger rotieren auf riesigen Zifferblättern. Dazu ertönt stetig wechselnde Musik. Und eine große hölzerne Maschine rattert beharrlich in der Mitte des Raumes. Es könnte das Gerüst eines Blasebalgs sein oder ein Webstuhl. Wird hier etwa der Lebensfaden gesponnen?
18, 23 and 38 seconds. 18, 23 and 42 seconds.
Als Projektion an der Wand die Hand des Künstlers. Sie malt weiße Kreise und Pfeile auf das Abbild eines dunklen Universums. Was ist Zeit, fragt William Kentridge und beginnt damit, wie sie gemessen wird.
We send signals and wait for a signal to return. And measure the difference between the signals. The sending and receiving signals. And after adjusting our watches for the difference, we say that we are in time.
In time, in der Zeit. Das kann pünktlich heißen oder in der Zeit gefangen. Jetzt ticken meterhohe Metronome auf den Wänden des kargen Raums. Sie werfen ihren Stab hin und her und geraten aus dem Takt. Ein bisschen wie ich, wenn ich zu spät zur Arbeit komme. Arbeitszeit, Freizeit, eines davon scheint seit der Industrialisierung immer kleiner zu werden.
18, 23 and 38 seconds. 18, 23 and 42 seconds.
Auch das eine Frage der Zeit. William Kentridge erinnert mich daran, wie oft ich mir schon gewünscht habe, etwas ungeschehen machen zu können.
To undo, to unsay.
Aber Zeit will ablaufen, sich unaufhörlich fortbewegen. Oder nicht? William Kentridge zeigt mir die Zeit als Illusion oder Ideologie. Für Newton war sie linear, für Einstein relativ. Und in manchen Ländern wartet man bei einer Verabredung doch einfach so lange an einer Flussteilung, bis der andere kommt. Alles hängt davon ab, welchen Begriff man sich von der Zeit macht. Ist es da nicht auch möglich, dass es Zeitschleifen wirklich gibt?
18, 23 and 38 seconds. 18, 23 and 42 seconds.
Auf den Wänden zieht eine Reihe schwarzer Scherenschnittfiguren vorbei. Der Exodus der Afrikaner ins Nirgendwo. Sicher meint Kentridge damit sein Heimatland Südafrika. Wie viel besser wäre es, damals, heute, wenn es Sklaverei und Apartheid nie gegeben hätte? To undo, to unsay, to unhappen. Alles ist Bild, ein Bilderfluss. Und ich stehe mittendrin in einem alten Lagerraum des Kasseler Hauptbahnhofs. Ich unterwerfe mich der Zeit. Sie tickt an meinem Handgelenk. Und irgendwann geht meine Zeit zu Ende. Wie schön, sie einfach mal abzulehnen, gerade dadurch, dass man sich mit ihr befasst. Wenigstens für 3 Minuten und 45 Sekunden.
William Kentridge, The Refusal of Time, auf der Documenta 13. Tanja Küchler hat sich das Projekt angeschaut. Die Ankunft eines guten Clowns in einer Stadt ist wertvoller als 30 mit Medikamenten beladene Esel. Dieses orientalische Sprichwort bildet den roten Faden im Leben des Michael Stuhlmiller, Chef der Schule für Clowns in Hofheim. Der Clown als Medizinmann, Herr Stuhlmiller, das ist ja eine interessante These.
Oh, was ich komme, also Sibella, mini Sibada Galumba, da tastat nie wie Boboio Sokoa. Das soll so viel heißen wie: Ich freue mich auf Hofheim und ich hoffe, dass einige da auch das Medikament Clown auch einnehmen wollen. Wir bringen ja viele von außerhalb mit, die Schule für Clowns auch schon kennen, aber wir freuen uns natürlich auch auf die Hofheimer, die uns dann vor allen Dingen besuchen bei unseren Aufführungen.
Ich freue mich auf Hofheim heißt, bisher war die Schule für Clowns 18 Jahre lang in Rheinland-Pfalz, nämlich in Mainz. Und ist jetzt in andere Räume gewechselt, nach Hessen, mitten im Rhein-Main-Gebiet, im Hofheim. Und Sie haben sich schon ein bisschen eingelebt und das neue Semester startet kommendes Wochenende.
Es fängt am 1.9. an und ich sind schon alle sehr, sehr aufgeregt, weil endlich kommen alle Clowns wieder aus den Ferien. Ich habe die jetzt eine ganze Weile nicht gesehen, durch den Umzug auch. Und dann geht's los und dann werden die Räume dort beseelt und belebt.
Ja, man kann ja allerhand lernen da. Auf der Schule für Clowns, unter anderem diese Clownsprache, die Sie eben vorgeführt haben. Zum Beispiel was noch?
Wir machen natürlich auch Pantomime, wir machen Tanz, wir machen Musik, Stimmbildung, wir arbeiten mit Jonglage, mit Akrobatik und ganz viel Schauspiel, Commedia, die klassische Commedia dell'arte und ganz viel Clownerie natürlich. Das sind die Hauptfächer, begleitet von diesen Nebenfächern. So ist also die Ausbildung des Clowns eine ganz starke körperliche Ausbildung, aber eben auch eine ganz starke emotionale Selbstbetrachtung, Auseinandersetzung mit der eigenen Person. Und dazu gehört dann auch die Stimme, weil sich in der Stimme sehr viel abzeichnet. Also die Stimme, die Stimmung kann man sehr gut an der Stimme erkennen. Und wenn die Stimme so ein bisschen belegt ist oder schwach ist, dann ist das auch ein Rückbezug darauf, dass da irgendwas nicht richtig im Lot ist.
Und der irgendwas Clown, nicht stimmt.
Ne? Irgendwas nicht stimmt, genau. Ja, und der Clown nimmt sich dieser Person an. Das sind eigentlich die Menschen, auf die wir schauen in der Gesellschaft, da wo es eben nicht so richtig läuft. Da findet der Clown statt, in der Krise findet der Clown statt. Also ich sage auch immer so in der Clownschule, das sind eben Leute, die auch diese Erfahrungen im Leben auch schon haben. Die wissen, dass es nicht so glatt geht und dass man stolpert. Es
sind ja im richtigen Leben auch die Figuren, die nicht so viel Glück haben, die eben sinnbildlich gesehen auch oft hinfallen, die nicht viel Geld verdienen, denen das ein oder andere Missgeschick passiert, das sind ja eigentlich die Sympathieträger in unserer Gesellschaft, oder?
Eigentlich schon. Und das sind auch die, die in eine Clownschule kommen. Also ich sage immer, die Menschen, die sich für den Clown entscheiden, entscheiden sich dann auch, die Maske des Clowns aufzusetzen, um die anderen Masken fallen zu lassen. Mhm. Und dazu gehören natürlich auch ein bisschen die Erfolgsmasken. Also die sich auch manchmal zwanghaft in den Erfolg hochziehen, obwohl eigentlich die Seele und auch die Lust wo ganz anders hingeht. Und das bestärken wir als Clowns. Wir sagen, es ist wichtig, dass dem inneren Ausdruck gefolgt wird.
Michael Stuhlmiller, Chef der Schule für Clowns in Hofheim neuerdings. Was muss jemand, der die Clown werden will, mitbringen von Haus aus?
Er muss Probleme haben. Das heißt also, er muss wirklich wissen, was einen so zum Stolpern bringt. Also wenn man dann von der Kunst des Stolperns redet, dann um dieses Stolpern in eine Kunst zu verwandeln und dann die Leute sogar darüber lachen lassen zu können, muss man wissen, was es ist. Man muss eine eigene Erfahrung dabei haben und dann lernt man in der Schule der Clowns, wie man es umsetzt, wie man es inszeniert, wie man es auf die Bühne bringt. Und dazu gehört natürlich auch eine große Motivation. Es ist nicht so, dass wir da jetzt Leute ausschließen, die, was weiß ich, da können auch jemand kommen, da kann 50, kann 60 sein. Im Grunde ist unsere Klasse so zwischen 20 und 30. Mhm. Aber es gibt immer so Spätberufene, die dann auch den Platz unter den Clowns finden und ihren eigenen Ausdruck machen können.
Sie haben ja verschiedene Ausbildungsgänge. Einerseits Workshops und Kurse, andererseits eine professionelle Clowns-Ausbildung. Viele Ihrer Schüler haben Sie schon in die professionelle Laufbahn entlassen und die arbeiten jetzt international in Varietés oder Zirkussen. Das haben Sie mir mal bei einer anderen Gelegenheit erzählt. Nun hält sich ja manch einer vielleicht für clownesk und ist es gar nicht. Und umgekehrt gibt es Menschen, die sagen, ach, ich bin überhaupt gar kein witziger Typ, ich kann sowas nicht. Und dennoch haben Sie sowas in sich. Wie entdecken Sie denn, Herr Stuhlmiller, als Leiter der Schule sowas in anderen Menschen?
Ganz entscheidend die Authentizität. Also wenn jemand sagt, ich bin ja immer so lustig und ich sehe, da steckt aber eigentlich was ganz anderes dahinter, dann denke ich, naja, da müssen wir erstmal ran. Und ob wir dann irgendwann es schaffen, als Künstler und dann auch als Zuschauer darüber lachen zu können, also möglicherweise auch das Unangenehme in Witz und in Spaß und Humor zu verwandeln, ist eine andere Geschichte. Wir suchen nicht Menschen, die jetzt per se glücklich sind oder sehr lustig durchs Leben marschieren. Das kann sein, dass jemand zu uns kommt und dass es dann auch wirklich stimmig und authentisch ist und der ist uns auch willkommen. Aber ich schaue gerne auch auf Menschen, die von sich sagen, ich bin gar nicht komisch. Am Schluss stellt sich raus, dass man über die am besten lachen kann.
Ja, das ist ja oft so, auch bei Comedians oder anderen Komikern, die auf der Bühne sehr lustig sind und im Privatleben sehr ernsthafte Menschen eigentlich.
Ja, so kann man es sehen.
Michael Stuhlmiller, Chef der Schule für Clowns. Am kommenden Wochenende startet der neue Ausbildungsgang in den neuen Räumen in Hessen, in Hofheim, mitten im Rhein-Main-Gebiet. Sie sind Lehrer, Gründer und Chef der Clownschule. Wie sind Sie selbst zum Clown gekommen?
Auch wie das manchmal so ist, ganz zufällig. Es war nie meine Absicht. Also, es hätte auch was anderes aus mir werden können. Ich habe eigentlich Musik studiert. Ich wollte Filmmusikkomponist werden. Ich kann mich auch erinnern, dass ich damals noch bei der Ausbildung sogar für den HR eine Komposition geschrieben habe für einen Jugendfilm. Es war auch meine Abschlussarbeit im Musikstudium. Bin dann aber über die Liebe zum Theater gekommen, habe dann eine Schauspielausbildung gemacht. Dann habe ich als Schauspieler lang gearbeitet. Und irgendwie hat mich dann aber immer mehr so diese kruden, diese auch beschädigten Figuren interessiert. So bin ich dann zum Clown gekommen, bis dann irgendwann zum klassischen Clown, der für mich mittlerweile die Spitze der Schauspielkunst ist, der Clown, und wo man alles mitmachen kann.
Ja, der Clown ist ja auch eine internationale Figur. Den gibt's in allen Kulturen. Welche Funktion hat er in der Gesellschaft?
Sehr, sehr sinnvoll für Clowns, dahin zu gehen, wo es eben nicht per se lustig ist. Da sind wir am wichtigsten aufgehoben.
Das machen Sie auch mit dem Coaching. Sie bilden auch Manager aus im Clown-Sein, wenn ich das so sagen kann. Das ist ja genau der umgekehrte Bereich, den Sie eben beschrieben haben. Die müssen ja nach vorne kommen, um ihre Stärken zu zeigen und möglichst ihre Schwächen zu verstecken. Und beim Clown ist es ja genau umgekehrt.
Ja, das meinen viele Führungskräfte, aber viele wissen auch, dass man mit Authentizität viel mehr erreichen kann. Und vor allen Dingen muss man ein bisschen über Kommunikation Bescheid wissen. Man muss wissen, wie man Menschen auch erreichen kann, wie man Menschen auch in ihre Stärken bringt. Es gibt oftmals die Vorstellung, dass man versucht, einen Partner in die Schwäche zu bringen, dann könnte man ihn besser manipulieren. Aber das geht irgendwie immer nach hinten los.
Es versuchen viele,
aber man muss dann immer kontrollieren. Mhm. Und wenn man mit jemand so zusammenarbeitet, dass wirklich ein Team entsteht, dann muss man nicht kontrollieren, dann kann man sich darauf vertrauen, dass die Arbeit wirklich aus der Begeisterung für die Sache entsteht. Spielerisch eben. Und dieses Spielerische, das ist das, was dann auch Leute bei uns lernen können, die jetzt gar nicht als Clown auf der Bühne stehen wollen, sondern als Führungskraft und die Kommunikationstechniken des Clowns in ihrer Arbeit sehr gut umsetzen können.
Und wie können Sie die umsetzen in Ihrem Team?
Das fängt zum Beispiel damit an, wenn wir bei diesen fünf Räumen schauen. Es gibt zum Beispiel eine Ebene, die nenne ich die Statusbeziehung. Und da geht es darum, das ganz klassische Verhältnis zwischen dem Weißclown und dem August, das ist das, was man so vom Zirkus her kennt. Der Weißclown ist der Schöne, der immer weiß geschminkt ist und der alles wunderbar kann. Und der August ist immer der, auf die Nase fällt. Das Verhältnis nennen wir Hoch- und Tiefstatus.
Also oben und unten.
Oben und unten, genau. Also der eine ist, wollen wir mal sagen, der Chef und der andere ist der Mitarbeiter. Und auf diese Weise können wir spielerisch erfahren, wie sich erstmal das Verhältnis anfühlt, zum Beispiel die Führungsperson zu sein. In vielen spielerischen Übungen merken wir ganz schnell, dass der Hochstatus ganz schön viel zu tun hat. Also so diese begehrte Position, Hochstatus, ich will mal oben sein. Wenn man das spielerisch umsetzt, merkt man, man muss da oben eigentlich dauernd sich was einfallen lassen. Und viele spielen eigentlich viel, viel lieber den August und lassen sich viel, viel lieber auch auf dieses Anarchistische vom August ein.
Ja.
Die nächste Stufe ist dann eben die Scheiterbeziehung. Das ist etwas, was wir vor allen Dingen als Komiker suchen. Da fängt das an, richtig dramatisch und dramaturgisch auch interessant zu sein. Situationen, denen man eigentlich im Leben aus dem Weg gehen möchte, aber in die man eigentlich immer wieder hineinfällt, dass Situationen auch zwischenmenschlich scheitern. Und da ist es natürlich auch für eine Führungskraft wichtig zu wissen, was sind die Ursachen des Scheiterns? Wie kommt es zum Scheitern? Und wie bringt man eine Scheiterbeziehung in den Fluss? Und wenn man sich mal anschaut, dass dieses Wort Humor, lateinisch Flüssigkeit bedeutet jemand, der Humor hat, ist im Fluss. Das ist eigentlich das Ziel des Clowns, alles in den Fluss zu bringen und nicht in der Starre zu bleiben und nicht im Schock zu verharren.
Humor und Fluss statt Kontrolle und Stillstand.
Genau.
Die Ansichten eines Clowns schildert hier bei Kulturlust in HR Info Michael Stuhlmiller, Chef der Schule für Clowns in Hofheim, die am kommenden Wochenende den neuen Ausbildungsgang startet. Der Clown steht ja auch für eine bestimmte Art, die Welt zu sehen. Scheinbar hat er einen ganz anderen Blickwinkel als der Zuschauer. Wie anders ist er?
Die Perspektive des Clowns ist verkehrt. Das ist andersrum. Es ist übrigens auch so eine Spieltechnik bei uns, wo wir sagen, mach's einfach mal andersrum. Mach dasselbe, was du mit rechts gemacht hast, jetzt mit links. Das heißt, er schaut sich alles von einer anderen Seite an und erkennt auf die Art und Weise überraschende neue Perspektiven. Man fällt auf die Nase, man fällt auf den Boden und anstatt da jetzt gleich ein Scheitern draus zu machen, nutzt man diesen Impuls und bleibt man da unten und ach, ich wollte schon längst mal unter meinen Tisch gucken, mal gucken, was ich da finde. Ja. Und vielleicht findet man da unter der Tischplatte etwas, was man jahrelang gesucht hat. Also das heißt, man nutzt eigentlich den Sturz für einen Impuls in was Neues hinein. Das heißt, man hat also keine Angst davor, dass etwas sich verändert, dass etwas Neues geschieht. Er ist ein Meister der Improvisation. Er ist einer, der in jeder Situation neu reagieren kann und 1000 Varianten zur Verfügung hat.
Vielleicht haben ja noch ein paar Lust dabei zu sein. Gibt es noch freie Plätze für die Profi-Ausbildung?
Ja, das ist das Schöne. Wir haben also jetzt noch freie Plätze für unseren Probemonat, der jetzt ganz spontan, für diejenigen, die spontan sind, im September startet. Also wer jetzt noch sich entscheiden möchte, in eine Clown-Profi-Ausbildung einzusteigen, dem bieten wir die Gelegenheit, den Probemonat bei uns zu machen und dann zu schauen, ob das das Richtige ist.
Und wer Lust hat, den Clown in sich selbst zu entdecken, bei Workshops und Kursen oder anderen einfach dabei zuzuschauen, der kann sich an die Schule für Clowns in Hofheim wenden. Mehr bei hrinforadio.de.
Ah, bossi bida, doch uno, molle sich ja Hofheim, Hofheim, Losbach, Bujibale, Kapumbala, September, tok.
Vielen Dank, Michael Stuhlmiller, Chef der Schule für Clowns in Hofheim, die am kommenden Wochenende ihr neues Semester startet.
Dankeschön, danke.
hrinfo, Soundcheck.
Die Künstlerin, um die es heute geht, ist schon ein alter Hase im Musikbusiness und eine gebürtige Hessin. Ende der 70er Jahre hat sie in Hamburg Karriere gemacht. Caro sang in der legendären Musikkneipe Onkel Pö. Für ihr Debütalbum hatte Caro mit ihrer damaligen Band 1978 den Deutschen Schallplattenpreis bekommen. Doch der ganz große kommerzielle Erfolg hat sich in Folge nicht wirklich eingestellt. Dafür hat Caro stets das gemacht, was sie für musikalisch richtig hielt. Und nun, nach einer längeren Familienzeit, will die 54-Jährige es nochmal wissen. Ihr aktuelles Album trägt den programmatischen Titel Turning Point, also Wendepunkt. Passend dazu hat die Sängerin ihren Namen erweitert zu Caro José. Dirk Leukroth hat sich mit ihr unterhalten. I drove all the way to La Terrasse to find you in best form, of course. You're obviously in company with the ones you've been drinking with before.
Nicht umsonst heißt das aktuelle Album Turning Point. Von diesen Wendepunkten gab es einige im Leben der Frau, die gebürtig Caro José Tolenaere heißt. Mitte der 70er Jahre hatte sie ihrer Heimatstadt Gießen den Rücken gekehrt, weil sie dort als Sängerin keine Perspektiven mehr für sich sah. Und so gelangte sie über die Zufallsbekanntschaft mit der Hamburger Band Leinemann in die Hansestadt. Sehr mutig, wie ich finde, mit jungen 17 Jahren. Gelohnt hat es sich. Ihr Können hatte sich schnell herumgesprochen. Auch Jean-Jacques Krawetz, der Keyboarder von Udo Lindenberg und Peter Maffay, wurde einst auf Caro aufmerksam. Nicht umsonst gehören er und seine Söhne zu ihrer aktuellen Studioband. Und Monsieur Krawetz Senior war nun auch noch indirekt Ideengeber.
Ich bin nicht so gut im Abtempo-Titel schreiben. Ne? Also ich brauche dann immer gute Crews, die mich inspirieren. Und wir waren bei Jean-Jacques eingeladen. Ich habe eine Bouillabaisse gekocht. Und jemand sagte, hey, hör mal, du, die ist so sensationell. Das Rezept muss auf deine neue Produktion. Und dann dachte ich, ey, wenn irgendwas passt, dann ist es das Rezept zu singen von Bouillabaisse, von meiner Bouillabaisse.
Gesagt, getan. In Gespräch mit Caro José wurde mir schnell klar, diese Frau handelt instinktiv und intuitiv, weniger mit Kalkül, was sie mir sehr sympathisch macht, aber nicht unbedingt reich. Zu beruflichen Enttäuschungen und Rückschlägen gesellte sich in den letzten 30 Jahren nun auch noch das Schicksal hinzu, wie die schwere Krankheit und der Tod ihrer Mutter.
Wir haben sie gepflegt, meine Tochter und ich und die ganze Familie, und das war so eine Symbiose, und wenn man so jemanden verliert, ich weiß, dass meine Freunde alle dachten, naja gut, wenn die Mutter ist ja nun 86 und wenn sie dann mal stirbt, dann wird Caro wahrscheinlich in die Vollen gehen, und es war gar nicht so. Also es war so, dass ich eher dachte, die ganze Energie ist mit weg und das braucht seine Zeit. Und ja, und dann wird die Tochter 18, der Sohn bekommt langsam Haare an den Beinen und dann stellt man fest, okay, es verändert sich was. Und das ist so dieser Turning Point. Und ich dachte, sowas bietet auch immer wieder neue Chancen.
Wenn das keine Motivation ist, nach 6 Jahren mal wieder ein neues Album aufzunehmen. Turning Point ist eine persönliche Zwischenbilanz geworden, der Musikerin, des Familienmenschen. Caro José hat das Album ihrer Mutter gewidmet, bis auf eine Ausnahme nur eigene Songs draufgepackt, die eher melancholischen Charakter haben, aber eine innere Kraft, die mich mitreißt und überzeugt, weil alle Songs authentisch und mit viel Liebe zum Detail eingespielt worden sind. Hörenswert.
Caro José mit Turning Point. Dirk Leukroth hat sich mit der Künstlerin unterhalten.
HR Info, Büchercheck.
Es gibt einen neuen Roman von Bodo Kirchhoff. Der Frankfurter Autor hat in den vergangenen 30 Jahren bereits mehrere vielbeachtete und verkaufte Werke veröffentlicht. Infanta zum Beispiel oder Parlando. Das neue Buch heißt Die Liebe in groben Zügen.
Liebe kommt auf uns zu, nicht andersherum. Wir können ihr nur davonlaufen, sie als trauriger Sieger abhängen. Oder den Atem anhalten, wenn sie plötzlich wie etwas Drittes neben uns und dem anderen steht. Ein Schrecken fast ohne Vorzeichen. Wohl der heilsamste, den das Leben bereithält.
Die Liebe in groben Zügen, so heißt dieser neue Roman von Bodo Kirchhoff. Frank Statzner hat das Buch gelesen. Frank, es ist nominiert für den Deutschen Buchpreis. Zu Recht?
Ja, ich finde ja. Es ist ein grandioses Buch zu einem wesentlichen Thema der Liebe, oder genauer muss man sagen hier der Liebe in der Ehe. Ein Buch, das mich für längere Zeit begleitet hat, mich sehr gut unterhalten hat, zum Nachdenken aber auch gebracht hat und immer noch nachwirkt. Es regt an zum Erinnern an die eigenen Liebeserlebnisse, zum Nachdenken über die eigene Ehe, zum Überprüfen von Grundsätzen, auch zum Entwickeln von Perspektiven. Es führt uns darüber hinaus in schöne Landschaften und tolle Szenen, bietet auf fast 700 Seiten eine anziehende und fast schon fesselnde Epik, die, wie ich finde, großartig geschrieben ist.
Es geht um Liebe, um die Ehe. Was ist die Geschichte?
Im Mittelpunkt steht ein Frankfurter Ehepaar. Er, Renz, Mitte 60, ist Drehbuchautor von Vorabendserien, war aber eigentlich mal ein Mensch mit künstlerischen Ansprüchen gewesen, von dem man sagen kann, er ist ein altgewordener Hedonist. Und sie, Wieler, Anfang 50, Kulturredakteurin im Fernsehen. Die beiden leben gutbürgerlich in Frankfurt-Sachsenhausen, sind mit gut situierten Menschen befreundet, haben ein Haus am Gardasee und eine Mitzwanziger-Tochter, die ethnologische Studien am Amazonas betreibt. Es gab Seitensprünge auf beiden Seiten dieser Ehe, aber dieses Leben auf der Sonnenseite mit seinen luxuriösen Ritualen hält sie zusammen, bis dann der Blitz in die Szene fährt. Er hat eine Affäre mit einer todkranken Produzentin. Sie verliebt sich in einen neurotischen Ex-Lehrer, der ausgestiegen ist, um ein Buch über Franz von Assisi und seine Gefährtin Clara zu schreiben. Das ist sozusagen die zweite Liebesgeschichte, und im Hintergrund gibt es weitere Beziehungsgeschichten, sogar bis zum Missbrauch im Internat. Im Vordergrund steht aber diese Liebesgeschichte zwischen Wieler und dem Ex-Lehrer, voller Leidenschaft und Aufbruchstimmung. Die Ehe zu Renz kommt auf den Prüfstand und damit eben auch die Frage, wie beständig ist die Liebe, was macht sie eigentlich aus, wie lieben Männer, wie lieben Frauen und was macht eine Ehe aus? In diesem Buch steckt auch viel autobiografische Erfahrung.
Frank Statzner und Matthias Dächer haben den neuen Roman von Bodo Kirchhoff vorgestellt. Die Liebe in groben Zügen. Erschienen in der Frankfurter Verlagsanstalt, Preis 28 Euro. Das war Kulturlust. Mein Name ist Karin Röder.